Ja, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung, heute hier zu predigen. Und ich habe natürlich auch Grüße aus meiner Gemeinde in der Holzstraße an euch mitgebracht. Ja, man könnte die Predigt heute mit dem Titel überschreiben, von der Existenzangst zum Geborgensein oder Existenzangst versus Geborgensein. Es geht in der Predigt um den Propheten Elia und ich möchte den Predigttext lesen, aus der Neues Leben Bibel, aus 1. Könige 19, Vers 1 bis 15 und Vers 18. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baalspropheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten: Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. »Ich habe genug, Herr«, sagte er, »nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren.« Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ein Engel ihn und sagte zu ihm: »Steh auf und iss.« Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte: »Steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise.« Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm: »Was tust du hier, Elia?« Elia antwortete: »Ich habe dem Herrn, Gott dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen.« Da sprach der Herr zu ihm: »Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen.« Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach: »Was tust du hier, Elia?« Er sagte: »Ich habe dem Herrn, Gott dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich bin allein übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen.« Der Herr sprach zu ihm: »Geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen, alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben.« Es war ein langer Text und ich denke, wenn wir auf das Leben des Elia im ersten Buch der Könige blicken, ja, sehen wir viele spannende, aber auch krass herausfordernde Situationen. Und Elia scheint sie alle mit Bravour gemeistert zu haben. Und in diesem Abschnitt jedoch bekommen wir Einblick in sein Inneres, als es mal ganz anders war. Als er völlig ausgelaugt ist von all den Anstrengungen und er emotional zusammenbricht. Als er spürt, wie die Angst so förmlich in ihm hochsteigt. sie seine Gedanken ausfüllt und er am liebsten alles hinwerfen möchte. Und ich bin sehr dankbar, dass auch diese Geschichte im Wort Gottes Platz gefunden hat. Denn sie zeigt ja, wie das Leben eines Menschen, auch eines Menschen, der mit Gott lebt und ihm dient, ablaufen kann. Und ich denke, um diese Geschichte besser zu verstehen, ist es gut, wenn wir zunächst mal den Kontext anschauen, in dem sie geschah. Also das ist gleich mein erster Punkt, Kontext und auch geschichtlicher Hintergrund. Elia lebte und wirkte ja in sehr schwierigen Zeiten. Es war circa 800 Jahre vor Christus und das große Reich Davids war zerfallen. Die Israeliten lebten jetzt in zwei getrennten Staaten und von Ahab, dem König des Nordreiches von Israel, wird berichtet, dass er Dinge tat, die Gott missfielen. Und das mehr als alle seine Vorgänger. Er heiratete eine heidnische Frau, Isabel, deren Glauben an heidnische Gottheiten er als israelitischer König unterstützte, duldete und ja, er ließ sogar einen Baalstempel in Samaria bauen, errichtete einen Altar und einen Kultpfahl für diesen Götzen Baal. Also er unterstützte diese Richtung. Insofern hatte Elia einen sehr schweren Stand, in dem er immer wieder der bedrohlichen Konfrontation mit diesem abtrünnigen König ausgesetzt war. Immer wieder kam er aus der Wüste im Osten nach Israel und was er sah, war ein abtrünniges Volk, eine korrupte Priesterschaft und ein selbstherrliches Königtum. Und er kam als Verfechter des alten Glaubens an den Gott Jahwe, als kompromissloser Kämpfer gegen Verfall von Recht und Sitte, gegen die Anmaßungen der Herrschenden und auch gegen die Vermischung der Religionen. Man könnte sagen, er war Staatsfeind Nummer eins. Man suchte nach ihm und manchmal verfolgte man ihn auch. Dennoch erlebte Elia auch immer wieder, wie Gott ihn schützte. Zum Beispiel am Bach Krit, wo er mit Essen und Trinken versorgt wird, als die Menschen im Land Hunger litten, weil es keinen Regen und keine Ernte gab. Er sah also immer wieder Gottes Wunder bei seiner eigenen Versorgung durch die Witwe Zarephat zum Beispiel. Und schlussendlich war er dann auch der Hauptakteur im Auftrag Gottes auf dem Berg Karmel und er führte dem ganzen Volk und auch dem König und mehreren hundert Baalspriestern vor Augen, dass der Gott Jahwe wirklich der einzig wahre Gott ist, der Gebete erhört. Eigentlich ein großer Erfolg. Elia hatte doch sein Ziel erreicht, oder nicht? Doch diese aufwendige und groß angelegte Szene oben auf dem Berg Karmel, die muss sehr an Elias Kräften gezehrt haben. Und dann, nach großen Anstrengungen, ist es ja so, dass wir Menschen eigentlich eine Ruhe- und Erholungspause brauchen. Wir können wieder auftanken, wenn wir die Früchte unserer Arbeit sehen und unsere Anstrengungen auch erkennen können. Wenn wir merken, all der Aufwand hat sich ja schlussendlich doch gelohnt. Aber bei Elia geschieht hier etwas ganz anderes. Anstatt Früchte und gute Ergebnisse seiner Anstrengungen zu sehen, wird Elia immens bedroht. Denn König Ahab scheut sich nach diesem Erlebnis, auf dem Berg Karmel konsequent zu handeln. Er hätte ja überzeugt durch dieses Wunder zum Gott Israels zurückkehren können und Kraft seines Amtes auch die Baalstempel abreißen lassen können. Stattdessen geht er heim zu seiner Frau und berichtet ihr kleinlaut über die Tötung der Baalspriester. Und Isabel ist darüber so wutentbrannt, dass sie Elia droht, ihn umbringen zu lassen. Und an dieser Stelle wird Elia dann von einer großen Angst überwältigt. Und diese Auswirkungen möchte ich mit der Überschrift des zweiten Abschnitts mal beschreiben. Nämlich, wenn Angst und Überforderung den Alltag lahmlegt. Auch wenn es das moderne Wort Burnout damals noch nicht gab, könnte man dies durchaus auf die Situation des Propheten Elia in dieser Situation anwenden. Burnout hat sich heute ja irgendwie zu einem Modewort entwickelt, aber was ist darunter wirklich zu verstehen? Eine wichtige und weit verbreitete Definition von Burnout finden wir bei Christina Maslach, einer emeritierten Universitätsprofessorin aus Kalifornien. Sie hat maßgeblich zur Erforschung des Burnout-Syndroms beigetragen. Und für sie ist das wichtigste Merkmal die emotionale, körperliche und geistige Erschöpfung und Ermüdung. Und dazu kommt auch eine subjektiv reduzierte Leistungsfähigkeit. Also man verliert jegliche Energie und kann sich immer weniger einsetzen. Und übereinstimmend stellen auch viele Wissenschaftler fest, dass Burnout nicht abrupt auftritt, sondern so ein prozessartiger Verlauf erkennbar ist. Der bahnt sich oft schleichend an über viele Jahre oder lange Zeiträume hinweg. Und dabei ist auch zu beobachten, dass es sich beim Burnout oder dass sich ein Burnout oft einstellt nach anfänglich großer Begeisterung, nach Optimismus und besonders großem Engagement. Und zuletzt macht sich dann sogar die Angst bei den Betroffenen breit, selbst ganz normale Tätigkeiten nicht mehr zu schaffen, selbst dadurch schon überfordert zu sein. Was bedeutet das jetzt alles bezogen auf Elia? Nun, wie gesagt, Elia lebte und wirkte als Prophet in sehr schwierigen Zeiten. Er hatte über lange Zeiten großen Herausforderungen standgehalten. Er hatte extreme Anspannung erlebt und jetzt zum Schluss hat er noch nicht einmal das erhoffte Ergebnis erzielt, dass König Ahab und das ganze Volk dem Baalskult den Rücken kehren. Nein, stattdessen scheint alles wieder von vorne loszugehen. Erneute Flucht, Rückzug in die einsame Wüste, Angst um das eigene Leben. Und all das lässt in Elia dann den Wunsch entstehen, lieber tot als lebendig zu sein. Er setzt sich unter einen Ginsterstrauch und ist resigniert, wie gelähmt. Er will einfach nur resigniert aufgeben. Und das ist ein Prophet, der sich vielleicht zuvor besser oder wichtiger fühlte als seine Väter, der sich vielleicht erhofft hatte, die große Umkehr in Israel auszulösen und sich deshalb so engagiert hat. Und dieser Mensch muss plötzlich vor Gott eingestehen, ich bin auch nicht besser und stärker als meine Väter. Ich schaffe es genauso wenig wie meine Vorgänger. Kennt ihr dieses Phänomen auch oder solche Phasen auch, bei denen man feststellen muss, alle eigenen Anstrengungen sind scheinbar umsonst gewesen. Alle guten Initiativen und Ideen haben doch nicht zu dem gewünschten Ziel geführt. Ja, und trotz guter und auch geistlich inspirierter Motivation hat sich nichts in die richtige Richtung bewegt. Ja, eher das Gegenteil ist eingetreten und man muss wieder und wieder bei Punkt Null anfangen. Oder man muss sich vor Gott eingestehen, ja, ich bin auch nicht besser oder wertvoller als andere, die sich vor mir eingesetzt und bemüht haben. Wenn du an solch einem Punkt der Frustration bist, dann sei gewiss, dass Gott dir ganz nahe kommen will. So wie bei Elia, der erst einmal mit Essen und Trinken versorgt wird und sich ausruhen und erholen darf. Abseits aller Anforderungen steht Gott ihm fürsorglich zur Seite, fast wie eine Mutter, die ihr Kind versorgt und tröstet. So schickt Gott ihm einen Engel zu Hilfe. Und das ist vielleicht die ganz mütterliche Seite Gottes, die wir hier erleben, die hier zutage tritt. Ein Gott, der einen tröstet wie eine Mutter, so wie es auch in Jesaja 66, Vers 13 steht. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und dann kann erst der nächste Schritt erfolgen, den ich jetzt im dritten Abschnitt mit dem Titel umschreiben möchte, die Enttäuschung und Angst aussprechen und gehört werden. Die Enttäuschung und Angst aussprechen und gehört werden. Gestärkt durch das Essen und das Ausruhen wandert Elia eine lange Zeit. Von 40 Tagen und 40 Nächten ist hier die Rede. Das ist irgendwie eine besondere Zahl. Auch Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte, als er in Vorbereitung auf sein öffentliches Wirken in der Wüste versucht wurde. Ich denke, das kann so verstanden werden. Achtung, hier geschieht bald etwas Besonderes. Dann kommt Elia zum Berg Horeb, wo er in einer Höhle übernachten möchte. Er hat sich einfach aus dem Staub gemacht, ist weggelaufen. Und dort begegnet er Gott und er stellt ihm eine entscheidende Frage. Was willst du hier, Elia? Was tust du hier eigentlich? Und Elia antwortet, er zählt Gott alles auf, was er für ihn bereits getan hat. Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für dich eingetreten. Denn Israel hat deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre zerstört und deine Propheten getötet. Und ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt beabsichtigen sie auch noch, mich zu töten. Es ist fast so, als gäbe Gott ihm dadurch Gelegenheit, sich einmal alles von der Seele zu reden. Alles, was ihn ärgert, was ihn frustriert, was ihn vielleicht auch ängstigt und besorgt sein lässt. Und wir können nicht ganz umhin, da auch einen kleinen Vorwurf herauszuhören. Gott, siehst du denn das alles nicht? Warum tust du denn nichts? Ich habe mich für dich eingesetzt. Macht es dir denn gar nichts aus, dass jetzt all das auf dem Spiel steht? Dass ich jetzt sogar selbst in Gefahr bin, getötet zu werden? Und Gott lässt sich auf diesen Dialog ein. Gebet ist ja ein Dialog zwischen Gott und Mensch. Und ein ehrliches Gebet darf auch manchmal eine Klage beinhalten oder eine ernsthafte und sogar ärgerliche Frage zu bestimmten Dingen, die wir einfach nicht einordnen und verstehen können. Auch darauf hört Gott und er ist nicht beleidigt. Nein, es ist gut, wenn Menschen nicht nur in lieben, frommen Gebeten mit ihrem Gott reden, sondern auch einmal Dinge vor Gott zur Sprache bringen, die sie umtreiben, die sie ja die tiefen Ärger in ihnen verursachen. Auch das hört Gott und das interessiert ihn. Gott verurteilt Elia nicht für seine anklagende Frage. Er geht darauf ein, weil er ihn letztlich versteht in all seiner Frustration und seiner Erschöpfung. Und wie Gott darauf eingeht, das möchte ich im nächsten Abschnitt aufzeigen, der den Titel trägt, aus dem Schatten der Angst heraustreten. Aus dem Schatten der Angst heraustreten. Nachdem nämlich Elia alles gesagt hat, was ihn ängstigt, was ihn ärgert und bedrückt, fordert Gott ihn auf, aus der Höhle, in die er sich so richtig verkrochen hat, herauszutreten. Man kann diese Höhle auf dem Berg Horeb ja in mehrfacher Weise deuten. Zunächst ist es einfach ein Zufluchtsort für Elia, ein Menschen, der auf der Flucht ist, gejagt von den Todesschützen der Isabel. Ein Ort des Schutzes, also vor lauernder Gefahr. Und dann ist es aber gleichzeitig auch ein Ort der Rückkehr zu den Ursprüngen seines Glaubens. zu dem Berg Horeb, den wir heute auch unter dem Namen Sinai oder Gottesberg kennen. Elia kehrt hier gewissermaßen an die Ursprünge seines Glaubens zurück oder die Ursprünge des israelitischen Glaubens. Gemäß den alten Schriften war es nämlich der Berg Horeb oder Sinai, wo Gott mit den Israeliten einen Bund schloss und wo sie die 10 Gebote erhalten haben. Elia will sich also am Tiefpunkt seines Glaubens oder seiner Berufung, vielleicht auch der Ursprünge seines Glaubens nochmal rückversichern. Deshalb kehrt er vielleicht auch dahin zurück. Und drittens zog sich Elia aus der bedrohlichen Welt zurück, aus der lauten und für ihn bedrohlichen Welt, um tief in seiner eigenen Seele Gewissheit zu finden über sich selber und auch über seinen Auftrag. Nachdem Elia also in der Höhle war, in sich gegangen ist, auch seine ungeklärten Fragen vor Gott nennen durfte, spricht Gott dem Elia hier also Mut zu, aus seiner Höhle wieder herauszukommen. Er sagt: Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Es ist so, als ob Gott ihn einladen würde: Komm heraus, ich will dich persönlich berühren, will dir persönlich begegnen. Du sollst mich erkennen, wie ich wirklich bin, nicht wie deine Bilder von mir sind. Und du sollst kennenlernen, wie ich mit dir umgehe, auch gerade in dieser Situation, in dieser Frustration. Und dann erlebt Elia einen Sturm. Erst einen heftigen Sturm, der so gewaltig war, dass er sogar Felsen zerbrechen konnte. Aber Gott war nicht in dem Sturmwind. Danach kam ein Erdbeben, aber auch darin war der Herr nicht. Anschließend kam ein Feuer, aber auch darin zeigte sich Gott nicht. All diese mächtigen Naturgewalten waren kein Sinnbild oder darin zeigte sich Gott nicht. Erst am Schluss, als so ein leichtes, sanftes Säuseln zu hören war, erkennt Elia, dass es Gott ist und tritt an den Eingang der Höhle. Echt spannend, wie Gott sich hier dem Elia zeigt. Nicht als der große, laute Zerstörer, den sich Elia vielleicht auch ausgemalt hatte, der die abtrünnigen Könige und Propheten seines Volkes niedermacht. Stattdessen zeigt sich Gott hier als ein sanfter, ein berührender Gott, der auch eine geknickte Seele aufzurichten vermag. Ja, es ist ein Gott, wie er sich auch später im Neuen Testament in Jesus Christus offenbaren wird. Über ihn, den kommenden Gottesknecht, wird in Jesaja 42, Vers 3 vorausgesagt: Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Auf diese sanfte und ganz feine Art zeigt sich Gott hier dem Elia, einem Menschen, der ausgebrannt ist, einem Diener Gottes, der von Frustration, Enttäuschung und Selbstzweifel geplagt ist. Nur so kann Gott ihn aufrichten. Und genau so will Gott auch heute jedem von uns begegnen, der frustriert oder verzweifelt ist. Gott verurteilt hier nicht, sondern er fordert auch nicht über die Maßen, sondern er möchte jedem in der Tiefe begegnen, so sanft und einfühlsam uns berühren und wieder aufrichten. Und vielleicht kann eine Szene das veranschaulichen. Wir haben gestern eine Fahrradtour gemacht und es war ziemlich windig. Und dann fuhr da ein Mann mit seinem etwa 10-jährigen Sohn und der Wind stand uns so richtig entgegen. Es war richtig schwer zu treten. Und dann fuhr der Vater plötzlich auf dem Fahrradweg neben den Sohn, streckte seine rechte Hand aus und schob den Jungen, der offensichtlich kämpfte, einfach ein ganzes Stück lang mit seiner Kraft an. Und da dachte ich so, das ist genau das, was Gott hier tut. Wie ein Vater mit seinem Kind, mit seinem Sohn. Gott hält auch, will auch uns mal so seine Hand in den Rücken halten und da Anschub geben, wo wir merken, wir sind mit unserem Latein am Ende, mit unserer Kraft schaffen wir das nicht. So wie auch in diesem Bibeltext am Tiefpunkt seines Lebens, da wo Elia spürt, er ist nicht selbst in der Lage, etwas zu ändern, da kann Gott erst richtig eingreifen und ihm Kraft geben. Eine interessante Textstelle steht auch noch in Psalm 51, Vers 19. Da steht, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein verängstigter Geist, ein verängstigtes, zerschlagenes Herz, willst du Gott nicht verachten. Das sollten wir jetzt nicht falsch verstehen. Gott freut sich nicht über Leid und über die Angst eines Menschen. Aber er lädt ein, da, wenn es so ist, gerade damit zu ihm zu kommen, ihm dieses als Opfer zu bringen, es ihm hinzuhalten, bei ihm am Kreuz abzuladen, es ihm abzugeben, unsere Angst, unser verängstigtes Herz. Das ist nämlich genau der Tiefpunkt, den Jesus selber auch erlebt hatte am Kreuz auf Golgatha. Und deshalb ist er denen besonders nah, die durch so eine Tiefe gehen, die sich fürchten und voller Zweifel und Fragen sind. Vielleicht ist auch heute jemand hier, der zuhört, der so voller Angst und Fragen ist. Vielleicht auch wegen des Krieges in der Ukraine, in Europa wieder nach über 70 Jahren das erste Mal. Warum muss das sein? Oder wegen einer ganz persönlichen Not. Gott will auch dir begegnen an diesem Punkt und dich wieder aufrichten. Als Elia dann vor die Höhle tritt, stellt Gott ihm genau die gleiche Frage noch einmal. Elia, was willst du hier? Was tust du hier? Und Elia wiederholt nochmal genau die gleiche Antwort, dass er mit Leidenschaft für seinen Herrn und Gott eingetreten ist, weil das Volk Gott untreu geworden ist. Und er betont nochmal, dass er ganz allein übrig geblieben ist und jetzt sogar sein Leben bedroht sei. Und wie Gott damit jetzt weiter umgeht, das möchte ich im letzten Abschnitt beschreiben mit dem Titel Die Angst und Frustration fruchtbar werden lassen oder auch geborgen sein trotz schwieriger Umstände. Und so sehen wir in dieser Elia-Geschichte den ganzen Spannungsbogen von der Existenzangst am Anfang bis hin zu dem Geborgensein in Gott. Interessanterweise gibt Gott nämlich dem Elia jetzt wieder neue Aufträge. Fast so, als wollte er dem Lamentieren des Elia, der sich ja da auch wiederholt, ein Ende setzen. Dieses Fixiertsein nur auf die Schwierigkeiten und Probleme bringen Elia nämlich auch nicht weiter. Er hat sich ausgesprochen und seine Klage ist von Gott gehört worden. Gott hat sich seiner angenommen. Und dann öffnet Gott dem Elia die Augen, dass er keineswegs allein übrig ist, sondern dass Gott sich 7000 Menschen aufgehoben hat, die den Baalskult nicht mitgemacht haben, sondern dem Gott Israels treu geblieben sind. Das ist eine ganze Menge. Und wir merken, dass in Situationen der Angst und Frustration unser Blick verengt wird, dass man, so wie Elia hier, auch eine total falsche und viel negativere Sicht der Dinge und der ganzen Lage hat, dass man das völlig falsch eingeschätzt hat. Und Gott korrigiert hier diese falsche Einschätzung ganz dezent. Er lässt gar keinen Zweifel daran, dass es noch viele Menschen gibt, die ihm treu geblieben sind und dass Elia nicht alleine ist. So macht er ihm Hoffnung und so bekommt Elia auch wieder neue Perspektiven. Und unmittelbar nach diesem Predigttext, nach diesem Abschnitt, erfahren wir in dem gleichen Kapitel auch noch, wie Elia dann einen Nachfolger beruft, der ihn zunächst einmal unterstützt in seinem Auftrag und ja auch später sein Nachfolger wird. Elia hat also wieder Kraft und Elan, in die Zukunft zu blicken, für die Zukunft vorausschauend zu handeln, eine Perspektive zu entwickeln, wie es weitergehen kann, auch dann, wenn er selber mal nicht mehr da sein wird. Und all das resultiert aus der tiefen Begegnung mit Gott, seinem Herrn, bei dem er all seinen Schmerz und seine Enttäuschung loswerden konnte. Und ich möchte einladen, dass wir das einfach mal mitnehmen aus dieser Elia-Geschichte, auch für unser Leben als Christen. Bei unserem Gott haben wir einen erstklassigen Zufluchtsort in Zeiten der Frustration, der Not, der Enttäuschung, wenn wir keine Kraft mehr haben. Gott hört uns zu und er will uns echten Trost schenken und er möchte auch unsere Sichtweise, unsere Perspektive neu ausrichten, korrigieren vielleicht, da wo es nötig ist. Er möchte uns auch neue Perspektiven schenken. Aber dafür ist es auch nötig, dass wir dann irgendwann unsere Klage loslassen, sie bei Gott lassen und uns diese neue Sicht schenken lassen, was er mit uns in der Zukunft vorhat. Amen.